Die Zahl der Drogentoten ist erneut auf einem neuen Hoch. Letztes Jahr starben über 2200 Menschen an den Folgen des Konsums von illegalen Drogen. Diese Zahl soll in Zukunft minimiert werden. Wie das gemacht werden soll? Durch die Einführung von Drogenkonsumräumen. Seit Jahren beharren HIV-SpezialistInnen, SozialarbeiterInnen und DrogenspezialistInnen darauf, dass die Einführung dieser Räume die Zahl der Toten drastisch senken könnte. Seit den 2000er Jahren wäre eine solche Einrichtung der Räume theoretisch gesetzlich möglich. Doch Bayerns Regierung stellt sich quer, so wie auch die Landesregierung von 6 weiteren Bundesländern. Trotzdem hat nun der erste Drogenkonsumraum in Bayern eröffnet. Anlass dafür ist die 25. Welt-AIDS-Konferenz in München, wo der Raum ebenfalls eingerichtet ist. Bei dem Ganzen handelt es sich allerdings um eine PR-Aktion, nicht um eine tatsächliche Einweihung. Denn für eine tatsächliche Eröffnung fehlen in Bayern noch die passenden Gesetze. Durch diese Eröffnung soll auf ein heiß diskutiertes Thema aufmerksam gemacht werden. Denn laut der WHO wird empfohlen, solche Räume einzurichten. Aber worum handelt es sich bei diesen Konsumräumen? Und warum stellt sich die Politik in so vielen Bundesländern strikt dagegen? Bei einem Drogenkonsumraum ist das Kernziel, den KonsumentInnen eine sichere Einnahme zu ermöglichen. Das wird beispielsweise mit sauberen Spritzen ermöglicht, die das Risiko für eine HIV- und Hepatitis-Erkrankung deutlich senken. Des Weiteren sind Einsatzkräfte vor Ort, die im Falle einer Überdosis erste Hilfe leisten können. Dazu zeigen Daten der Deutschen AIDS-Hilfe, dass im letzten Jahr in 29 Einrichtungen 638 akute Notfälle vorlagen. Ohne die Hilfe medizinischen Personals wären die KonsumentInnen höchstwahrscheinlich in ihrer Wohnung oder auf der Straße umgekommen. Folge dessen ist, dass es durch die sichere und überwachte Einnahme zu weniger Todesfällen kommt. Außerdem wird sichergestellt, dass es nach dem Konsum zur fachgerechten Entsorgung von beispielsweise Spritzen kommt, was ebenfalls das Risiko für Außenstehende senkt, sich an herumliegenden Nadeln an öffentlichen Plätzen zu verletzen. Auch aus therapeutischer Sicht machen die Räume Sinn, da Abhängige dort den ersten Kontakt für Hilfe suchen können. Die Aktion möchte also dafür plädieren, dass sich etwas in der Landesgesetzgebung ändert. Denn oftmals sind sich die Parteien der Städte einig und sprechen sich für eine Einrichtung dieser Räume aus. Allerdings stimmt diese Meinung nicht mit der konservativen Landesregierung ein. Allein in München gab es letztes Jahr 86 Drogentote, mehr als in vielen anderen Städten. Insgesamt liegt Bayern auf den unrühmlichen 3. Platz, wenn es um die Zahl der Drogentoten geht. Doch die Landesregierung beharrt weiter auf dem Verbot von Konsumräumen. Die CSU möchte damit an ihrer Ideologie festhalten, die sich klar gegen den Konsum von Drogen setzt. Zugunsten der Einweihung der Kunstaktion vom 19. Juli haben wir mit der Deutschen AIDS-Hilfe geredet, welche dieses Projekt in die Wege geleitet hat. Ich bin heute hier im Studio verbunden mit Herr Wicht, Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe. Am 19. Juli hat die Nichteröffnung des ersten Drogenkonsumraums in München stattgefunden. Nichteröffnung deswegen, weil die Eröffnung dieser Räume gesetzlich in Bayern immer noch nicht erlaubt ist. Herr Wicht erzählt uns nun etwas über die Eröffnung und deren Wirkung in der Öffentlichkeit. Hallo erstmal. Wie können sich denn unsere Hörer die Kunstausstellung denn jetzt so genau erstmal vorstellen?
Das ist ein ganz normales Geschäft in der Münchner Innenstadt, in der Fraunhofer Straße, im Glockenbachviertel. Und wir haben es innen komplett als Drogenkonsumraum gestaltet. Wenn man das von außen sieht, sieht das sehr clean aus, alles in weiß. In der Mitte steht ein Tisch mit Spritzen drauf, mit Desinfektions-, Alkoholtupfern. Was man sonst so braucht, um intravenös Drogen zu konsumieren. Es gibt ein Sauerstoffgerät, eine große Flasche für Drogennotfälle zur Rettung. Auch das Notfallmedikament Naloxon, mit dem man bei Überdosis Menschen retten kann, ist natürlich vorhanden. Und so ist es eigentlich ein wirklich voll funktionsfähiger Konsumplatz, sehr stilisiert, sehr künstlerisch inszeniert, aber voll funktionsfähig in einem ganz normalen Ladengeschäft in München. Und es ist halt nur abgeschlossen, weil so etwas nicht existieren darf. Und mit diesem Symbol wollen wir für die Zeit der Welt-AIDS-Konferenz deutlich machen, dass es hier in Bayern eine ganz gravierende Lücke gibt. Die Stadt München würde ja gerne solche Räume einrichten. Die Gastgeberstadt der Welt-AIDS-Konferenz darf ein Standardmittel der HIV-Prävention aber nicht einsetzen. Und das wollten wir gerne öffentlich kommentieren, damit es sich möglichst bald ändert.
Das Ganze ist also quasi schon voll funktionsfähig, nur theoretisch kann man ihn eben nicht benutzen, also beziehungsweise darf man ihn nicht benutzen.
Es wäre funktionsfähig, ja. Natürlich würde zu einem solchen Drogenkonsumraum faktisch noch mehr gehören, also das entsprechende Personal zum Beispiel und so weiter. Also dieser Raum wäre jetzt nicht fachgerecht einsetzbar, aber alles, was man braucht, ist schon vorhanden, ja. Das ist richtig und es ist natürlich, ist aber eben nicht erlaubt, das dort zu tun. Und wenn man es wirklich machen würde, so einen Raum einrichten würde, dann würde man natürlich einen anderen Standort wählen, der auch größer wäre, wo man vorher auch ausführlich mit der Nachbarschaft spricht, wo dann Personal vor Ort ist und so weiter. Und dies hier ist ein Symbol, aber es zeigt sehr genau, worum es geht.
Okay, jetzt haben wir ja schon viel über die Symbolik des Raumes gesprochen, aber was wären denn jetzt so genau diese Vorteile von diesem Raum, wenn dieser eben eingerichtet werden würde?
Diese Angebote richten sich an schwer drogenabhängige Menschen, das heißt Menschen, die auf jeden Fall diese Substanzen konsumieren würden, zum Beispiel Heroin, die meisten Heroin, aber auch zum Beispiel auch Crack. Und diese Menschen würden das normalerweise in der Öffentlichkeit oder im privaten Rahmen machen. Und das heißt, wenn sie zum Beispiel überdosieren und in Lebensgefahr sind, dann wäre keine Hilfe da. In einem solchen Raum gibt es diese Hilfe und in einem solchen Raum gibt es auch saubere Spritzen und Nadeln, damit Infektionen ausgeschlossen sind. In deutschen Drogenkonsumräumen wurden im letzten Jahr 1 Million saubere Spritzen und Nadeln verteilt. 1 Million Mal haben sich Leute ihre Droge injiziert, ohne das Risiko von HIV und Hepatitis. Und das ist angesichts steigender Infektionszahlen bei HIV in dieser Gruppe natürlich eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass diese Angebote auch ermöglichen, andere Hilfsangebote zu unterbreiten. Also es ist oft der Einstieg in Beratungsgespräche und ebnet oft auch den Weg, zum Beispiel zur Substitutionstherapie, damit Menschen wieder in einen geregelten Alltag zurückfinden.
Die Räume bieten also quasi sehr viele Vorteile. Jetzt haben wir bei dieser Ausstellung quasi eben speziell auch gehört, dass dort Themenvorträge gehalten wurden. Was waren denn so diese Vorträge und um was ist es da denn so genau noch gegangen eben dann?
Sie meinen jetzt heute bei unserer symbolischen Eröffnung?
Genau.
Ja, da waren einfach ein paar Rednerinnen und Redner, die nochmal untermauert haben, warum solche Räume wichtig sind. Der Beauftragte für Sucht- und Drogenfragen der Bundesregierung, Burkhard Blienert, hat unterstrichen, dass es diese Räume in allen Bundesländern geben sollte. Am besten gleich noch zusammen mit Drug-Checking, also der Möglichkeit, Drogen auf ihren Reinheitsgehalt und beigemengte Stoffe zu untersuchen. Die dritte Bürgermeisterin der Stadt München, Verena Dietl, hat nochmal deutlich gemacht, dass München sehr, sehr gerne so einen Raum einrichten würde, es aber eben leider nicht darf, wie auch andere Städte in Bayern das gerne würden und nicht dürfen. Von unserem Vorstand hat jemand gesprochen, unser Drogenexperte hat erklärt nochmal genau, warum Drogenkonsumräume fachlich so wichtig sind, wie sie wissenschaftlich schon erforscht sind. Die Münchner Drogenhilfeszene war vertreten mit einer Sprecherin von Condrops, also ein Drogenhilfeträger hier vor Ort. Und die Selbsthilfe hat gesprochen, also jemand, der selbst drogenabhängig ist oder war, von dem Selbsthilfenetzwerk YES, Junkies, ehemalige und Substituierte, hat eine Bundesvorständin auch gesprochen und nochmal unterstrichen, wie wichtig das ist und dass es keine Menschen zweiter Klasse gibt, deren Gesundheit weniger wichtig ist. Menschenrechte gelten für alle und alle Menschen verdienen lebensrettende und gesundheitserhaltende Maßnahmen.
Also viele Vorträge von Menschen, die also sehr deutlich nah am Thema sind auch.
Ja, genau. Das war halt eine Pressekonferenz zu dieser Aktion. Das waren auch keine langen Vorträge, das waren kurze Wortbeiträge auf der Straße vor verschlossener Tür. Denn dieser Raum wird ja nicht geöffnet. Wir konnten die Leute also auch nicht hereinbitten.
Jetzt ist das Thema im Allgemeinen Drogen ja schon ein sehr heikles und auch ein sehr düsteres Thema. Wie waren denn jetzt so die Reaktionen zu dieser, ja, erstmal Nicht-Eröffnung, aber wie waren denn so die Reaktionen der Öffentlichkeit und auch der Politik dazu?
Also vor Ort war erstmal eine Aufbruchsstimmung spürbar, eine gelöste Atmosphäre, sage ich mal. Endlich wird offen darüber geredet, endlich gibt's mal die klar vorgetragene und auch visualisierte Forderung hier nochmal im Raum. Bisher verzweifeln Menschen in Bayern wirklich manchmal an dieser Landesregierung, die so viele sinnvolle Sachen aus moralischen Gründen oder aus grundsätzlichen Vorbehalten unmöglich macht. Und das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Es gab aber auch einen Zwischenruf, zum Beispiel einer Frau, die gesagt hat, sie will sowas nicht an diesem Ort. Und das haben wir auch schon vorher zu spüren bekommen. Einige Menschen dachten, dass da wirklich ein Drogenkonsumraum eröffnet werden soll und sind sehr, sehr in den Widerstand gegangen. Da sieht man sofort, was passiert, wenn man so ein Projekt macht. Das haben wir auch an anderen Orten natürlich schon erlebt. Und welche Ängste und wie Vorbehalte es da gibt. Teilweise muss man darüber ja auch reden. Das sind ja teilweise auch ernstzunehmende Ängste und natürlich gibt es in der Drogenszene auch wirklich problematische Situationen. Und das lässt sich aber alles lösen und es ist auf jeden Fall viel, viel besser, wenn Menschen in einem reglementierten Rahmen konsumieren, als wenn sie es in der Öffentlichkeit tun.
Sie haben ja jetzt auch gerade schon gesagt, die dritte Bürgermeisterin von München war unter anderem eben auch anwesend bei der Eröffnung. Wie ist denn jetzt so die gesetzliche Lage mit diesen Räumen und woran scheitert denn jetzt so das Umsetzen dieser eben in den Städten?
Diese Räume sind vom Bundesrecht, Betäubungsmittelgesetz her erlaubt seit dem Jahr 2000. Die Bundesländer müssen aber eine sogenannte Rechtsverordnung erlassen, die sozusagen die Details auf Landesebene regelt. Und das haben bisher nur 9 Bundesländer gemacht und die anderen 7 eben nicht. Und Bayern gehört zu diesen 7. Und dadurch, dass sie das nicht machen, blockieren sie die Möglichkeit, solche Räume einzurichten. Das heißt, Städte, die das gerne wollen, wie München, Augsburg, Nürnberg, können es eben nicht tun, weil landesrechtlich die Voraussetzungen nicht da sind. Bund schon, Land nicht und damit ist es dann leider nicht möglich.
Okay, gut, das waren dann auch schon meine Fragen jetzt zu dem Thema. Dann würde ich mich jetzt an der Stelle bedanken. Möchten Sie denn noch etwas zum Abschluss sagen?
Nee, alles gut soweit. Herzlichen Dank fürs Interesse. Wir hoffen sehr, dass wir damit jetzt nochmal dazu beitragen konnten, dass die Diskussion nochmal neu belebt wird und am Ende sich vielleicht doch was tut, auch in Bayern.
Vielen Dank an Holger Wicht für das aufschlussreiche Interview. Auf der Website der Deutschen AIDS-Hilfe findet ihr ebenfalls noch mehr Informationen zum Thema Drogenkonsumräume. Wie bereits im Interview erwähnt, gibt es von der Bevölkerung aus in den Städten nicht nur positive Rückmeldungen. Viele haben Angst davor, mit einem harten und unschönen Thema wie das des Drogenkonsums direkt konfrontiert zu werden. Außerdem ist ein häufiges Argument von PolitikerInnen gegen die Räume, dass es kein abschreckendes Bild für Jugendliche ist, diese einzuführen. Stattdessen wird gesagt, dass solche Einrichtungen den Konsum verherrlichen und ihn auf gewisse Weise legaler machen würden. Drogenkonsumräume quasi als Einstieg in die Szene. Berechtigte Ängste, wenn es um Drogen wie Heroin und andere Opiate geht. Doch viele der Menschen, die dies behaupten, haben wohl selbst wenig Kontakt mit den Personen, die diese Räume aufsuchen. Und schon gar keinen Einblick in die Praxis von Drogenkonsumräumen. Weswegen wir noch ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Drogenkonsumraums Freiburg gehalten haben. Gerade ging es ja schon um die Kritik an Drogenkonsumräumen, welche nicht nur von der Politik, sondern auch von AnwohnerInnen der jeweiligen Städte kommt. Meist haben aber beide dieser Gruppen wenig Kontakt zu Abhängigen oder SozialarbeiterInnen. Dazu noch ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Drogenkonsumraums Freiburg. Ich bin heute im Studio verbunden mit Selina Trinkner, Sozialpädagogin und Leiterin der AWO Drogenhilfe Freiburg. Sie erzählt uns heute etwas über ihre Arbeit in den Drogenkonsumräumen. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview.
Ja, gern.
Meine erste Frage ist jetzt, wie kann man sich denn genau die Arbeit in den Drogenkonsumräumen vorstellen? Das ist ja sehr weit weg für viele Menschen von so einem normalen Arbeitsalltag wahrscheinlich.
Genau, also prinzipiell würde ich vorab erstmal sagen, dass ein Drogenkonsumraum ein Angebot ist der niedrigschwelligen Suchthilfe und es eben Menschen, die abhängigkeitserkrankt sind und eine chronifizierte Abhängigkeitserkrankung haben, eine Möglichkeit bietet, um in einem geschützten Raum sozusagen ihrem Suchtdruck nachzugehen. Das heißt, innerhalb des Raumes kann verschiedenste Substanzen und auch in verschiedener Konsumart konsumiert werden. Eben gleichzeitig werden dann die Leute beobachtet sozusagen, hört sich ein bisschen übertrieben an, aber so ist es eigentlich. Das heißt, falls es eine Überdosierung gibt zum Beispiel, könnten direkt Fachkräfte eingreifen. Genau. Weiter sind wir natürlich auch da, dass die ganzen Regeln, die wir haben und die Grundlagen, die rechtlichen Grundlagen, die so Voraussetzung sind für einen Drogenkonsumraum, dass die eingehalten werden. Genau, deshalb ist immer ausreichend Fachpersonal vor Ort und überwacht das Ganze sozusagen.
Was wären denn jetzt so die Voraussetzungen, dass man überhaupt in diesen Raum quasi gehen kann? Also es kann ja wahrscheinlich nicht jede Person einfach so reinlaufen und so sagen, so, ja, hey, ich würde hier jetzt gerne meine Drogen nehmen. Was sind denn so die Voraussetzungen dafür?
Genau, also man muss sich einmalig bei uns registrieren, auch mit einem Ausweis. Und wir füllen dann gemeinsam mit der Person einen Fragebogen aus und unterhalten uns gemeinsam ein bisschen herauszufinden, was konsumiert die Person denn, welche Konsummuster bringt sie mit, welche Konsumform wird genutzt und ist die Person denn tatsächlich abhängigkeitserkrankt. Also wir stellen da jetzt keine Diagnosen, aber es ist schon wichtig, dass wir das gemeinsame Gespräch führen, um eben auszuschließen, dass Gelegenheitskonsumenten zum Beispiel zu uns kommen und den Raum nutzen oder auch Menschen, die noch nie etwas mit dem Konsum zu tun hatten, irgendwie auf die Idee kämen, zu uns zu kommen, um das Ganze mal auszuprobieren. Ja? Deshalb ist es eben wichtig, dass das Gespräch geführt wird und dass wir einmalig die Registrierung vornehmen. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Ansonsten ist natürlich Voraussetzung, dass man in der Lage ist, sich an unsere Regeln zu halten. Wir haben ein paar Regeln, die einfach gelten, zum Beispiel auch, dass die Substanzen nicht geteilt werden dürfen, kein Dealen, man darf sich nicht gegenseitig helfen bei einem Konsumvorgang, man muss sich auch an hygienische Standards halten, sprich sowas Einfaches wie beim Reinkommen Hände waschen, aber auch an Safer-Use-Regeln halten, natürlich nicht mit offener Nadel rumlaufen. Das sind alles Voraussetzungen, die die Nutzung des Drogenkonsumraums eigentlich erst ermöglichen. Genau.
Ein häufiges Argument gegen die Drogenkonsumräume von eben zum Beispiel PolitikerInnen ist ja auch, dass das so quasi einen Einstieg geben würde für Jugendliche oder dass es eben ein falsches Bild an die Jugendlichen senden würde und den Konsum quasi irgendwie ein bisschen legaler auf eine Weise macht. Was ist denn jetzt so bei Ihnen so ungefähr das Durchschnittsalter der Personen, die zu Ihnen kommen?
Also das Argument würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben. Das ist ganz klar. Zum einen natürlich nicht das Ziel, Menschen den Erstkonsum zu ermöglichen und davon distanzieren wir uns und auch ein Konzept von Konsumräumen, ganz klar. Und andererseits ist es einfach eine sehr gute Möglichkeit, niedrigschwellig an die Zielgruppe ranzukommen, die sowieso schon konsumiert. Also keiner, und es gibt genug Studien mittlerweile in Deutschland, gibt es ja jetzt schon seit wirklich einigen Jahren Konsumräume, keine Studie zeigt, dass dadurch irgendwie Erstkontakt gemacht wird zur Drogenszene oder zur Suchtmittelabhängigkeit überhaupt. Und bei uns ist es so, wir haben zwar schon auch junge Konsumierende vereinzelt, also volljährig vereinzelt ein paar 18-, 19-, 20-Jährige, aber der Altersdurchschnitt im Großen und Ganzen liegt zwischen 35 und 45 Jahren. Also so, das ist das Alter, das am häufigsten vorkommt.
Jetzt ist der Raum ja, glaube ich, noch nicht so lange eröffnet. Ich glaube, Februar dieses Jahr war ja die Eröffnung.
Richtig.
Genau. Gab es denn im Vorfeld schon viele Probleme mit Anwohnern oder gibt es zurzeit irgendwie viele Probleme mit Anwohnern?
Also es ist so, dass wir immer wieder in regem Austausch sind mit den Anwohnenden. Was wir seit Anbeginn machen in Zusammenarbeit mit der Stadt, ist es, dass wir runde Tische anbieten und immer wieder über unsere Arbeit aufklären und eben erzählen, was wir eigentlich machen, welche Klientel kommt zu uns, um unsere Arbeit transparent zu halten, um auch Sorgen und Ängste zu nehmen, weil es ist natürlich kein rechtsfreier Raum, der da irgendwie gebildet wird in einem Konsumraum, sondern es hat wirklich auch den medizinischen Aspekt und den Aspekt der Überlebenshilfe und Gesundheitsfürsorge, den man da mitbringt. Und genau, ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mit Anwohnenden da immer wieder ins Gespräch zu gehen und aufzuklären. Ich glaube, dass ganz viel Angst und Sorge natürlich immer mitschwingt, dass man viel klären und auch lösen kann über die Transparenz, über die Arbeit. Und natürlich gibt es weiterhin einfach auch kritische Stimmen, die zum Teil ja auch absolut berechtigt sind. Also zu sagen, ja gut, aber wenn ich dann da jemand draußen vor der Straße begegne, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Kann ich absolut nachvollziehen, wenn man keine Berührungspunkte bisher hatte mit drogengebrauchenden Menschen, dass einem das erstmal unheimlich vorkommt. Aber auch da vermitteln wir gerne oder zeigen auf, wie man auch mit den Menschen sprechen kann. Und ich kann vorab schon sagen, es ist so wie mit jedem anderen auch. Wir empfehlen da immer, auf Augenhöhe zu sprechen und natürlich nicht von oben herab, so wie man mit jedem anderen aussprechen würde, respektvoll eben. Und ansonsten so auf unsere Arbeit bezogen, das Angebot des Konsumraums und auch des Kontaktladens, die ja in demselben Gebäude sind, bekommen wir eigentlich im Großen und Ganzen gute Rückmeldungen.
Kommt es denn in Ihren Räumlichkeiten sehr oft zu Notfällen und haben Sie da jetzt auch schon wirklich so das Gefühl gehabt, okay, wenn da jetzt nicht der Konsumraum gewesen wäre, dann wäre die Person vielleicht wirklich einfach verstorben, eben an einer Überdosis oder an einem falschen Konsummittel oder irgendwie sowas? Gibt es da öfters Notfälle dann auch?
Also tatsächlich gab es bis jetzt in den ersten 4 beziehungsweise fast 5 Monaten jetzt keinen Notfall, der Wiederbelebungsmaßnahmen erforderlich gemacht hat oder auch einen Einsatz von Notarzt oder Notärztin. Kleinere Notfälle hatten wir durchaus, wenn jemand zum Beispiel direkt nach dem Konsumvorgang psychotisch wurde und eine erhöhte Betreuungsbedarf gezeigt hat oder wenn jemand schlecht Luft bekommen hat. Das konnten wir aber bisher immer ganz gut regeln durch Luftzugabe zum Beispiel oder auch durch Gespräche, beruhigendes Einwirken, dass die Menschen noch bei uns sich aufhalten konnten, nebenan im Kontaktladen. Aber so tatsächliche Überdosierungen, wie man sich das vorstellt und wie man es vielleicht auch aus Filmen zum Beispiel kennt, gab es bisher keine. Und ich würde auch behaupten, dass es vor allem daran liegt, dass die Menschen, die zu uns kommen, gut eingebunden sind in das System, weil das, was die Mitarbeitenden, die Kollegen, Kolleginnen vor Ort machen, ist nicht nur den Konsumvorgang zu beaufsichtigen, sondern auch aufzuklären über Safer Use. Also wenn ich konsumiere, wie mache ich es so risikoarm wie möglich? Wie kann ich Überdosierung vorbeugen? Weil davon hat ja niemand was. Also auch die Nutzenden des Angebots, die wollen sich nicht absichtlich eine Überdosierung verpassen. Das ist einfach auch kein schöner Zustand natürlich. Deshalb haben sie da schon auch ein Interesse daran, so safe wie möglich zu konsumieren. Und gerade wenn man zum Beispiel eine längere Abstinenzphase hatte, dann verändert sich die Toleranz der Substanz gegenüber einfach super schnell. Schon innerhalb weniger Tage kann sich das verändern. Und die Dosis, die man vielleicht sonst bisher genommen hat, könnte zu einer Überdosierung führen. Und allein durch die Gespräche und das Hinweisen der Kollegen und Kolleginnen vor Ort auf genau diesen Sachstand, hilft eigentlich schon, um Überdosierung zu vermeiden, weil dann zum Beispiel die Substanz vielleicht auf zweimal konsumiert wird, statt auf einmal und dadurch eine Überdosis zu provozieren.
Genau. Haben Sie denn so das Gefühl, dass man auch bei vielen Leuten, die zu Ihnen kommen, schon irgendwie so positive Auswirkungen sehen kann? Also dass quasi dieser überwachte Konsum und ja auch irgendwie dieser Beistand und die Aufklärung bei Ihnen wirklich etwas geholfen haben?
Auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer die Frage, wie man die Ziele definiert. Der Drogenkonsumraum ist jetzt zum Beispiel nicht dafür da, um jemanden von den Drogen wegzubringen. Also der Auftrag ist es nicht, jetzt alle Leute clean werden zu lassen oder auf den Weg zu bringen. Das ist nicht der Ansatz, sondern wir arbeiten akzeptanzorientiert. Und ich finde, der erste Erfolg ist schon mal, dass so viele Menschen das Angebot annehmen und auch wahrnehmen. Also wir haben bisher jetzt eine rege Nutzung. Wir haben über 135 Menschen mittlerweile, die sich registriert haben. Also diese einmalige Registrierung, die ich kurz erklärt habe. Und wir hatten jetzt in den ersten vier Monaten über 2000 Konsumvorgänge, die in den Räumlichkeiten stattfinden. Dadurch kann man natürlich schon mal sagen, dass das Ziel einer Entlastung des öffentlichen Raums durchaus schon stattfindet, finde ich. Und andererseits ist schon auch ganz spannend zu sehen, dass dieser niedrigschwellige Zugang zu einem Hilfesystem wirklich für einige der Klienten und Klientinnen nochmal die Möglichkeit sich eröffnet, tatsächlich mit jemandem Sozialarbeiterischen sozusagen ins Gespräch zu gehen und sich doch nochmal um andere Probleme zu kümmern. Das kann sein, sich um einen Ausweis zu kümmern gemeinsam oder um den Versicherungsstatus oder wir hatten jetzt sogar schon Vermittlungen in Therapie oder Entgiftung heraus aus dem Drogenkonsumraum. Also das sind alles Angebote, die wir natürlich vorhalten und auch anbieten, aber wir hatten jetzt nicht erwartet, dass schon in den ersten Wochen und Monaten da so eine rege Nachfrage auch nach Beratung und Weitervermittlung in andere Behandlungsformen stattfindet. Deshalb, das kommt sehr gut an. Und was auch sehr rege genutzt wird, ist die medizinische Wundversorgung, die wir anbieten. Einfach durch den regelmäßigen Konsum, vor allem auch intravenös, entstehen chronische Wunden, Abszesse und so weiter, einfach auch Wunden, die versorgt werden müssen. Und die Menschen, die zu uns kommen, sind nicht so eingebunden in das gesellschaftliche Leben, sage ich jetzt mal, und haben irgendwie mit ihrer Suchterkrankung auch, sind damit so beschäftigt, dass sie es nicht schaffen würden, so wie wir jetzt vielleicht zum Arzt zu gehen und es behandeln zu lassen, weil sie vielleicht auch Angst haben vor Sanktionen oder vor Ausgrenzung. Deshalb bieten wir vor Ort so niedrigschwellig wie möglich eben diese Wundversorgung an durch medizinisches Fachpersonal. Und das ist ein Angebot, das sehr gut angenommen wird. Und dadurch können wir zum Beispiel eben diese chronischen Wunden sehr gut gemeinsam behandeln. Genau.
Sie würden also quasi sagen, man kann schon durchaus nach den paar Monaten eine positive Bilanz ziehen und dass der Raum auf jeden Fall seine Zwecke erfüllt.
Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also sowohl wir können jetzt aus fachlicher Sicht sagen, es ist durchweg positiv bisher, als auch die Klientel. Wir kriegen sehr viel positive Rückmeldungen, dass die sich gut aufgehoben fühlen bei uns, dass das ein längst überfälliges Angebot war, das wir jetzt hier in Freiburg etabliert haben. Und wie gesagt, auch von den Anwohnern drumherum bekommen wir für unser Angebot eines Drogenkonsumraums weitgehend positive Rückmeldungen.
Sie haben ja jetzt schon ganz viel über Ihre Arbeit erzählt und meine abschließende Frage wäre jetzt einfach nochmal, was ist Ihnen an Ihrer Arbeit denn besonders wichtig, so als Sozialpädagogin diese Leute zu betreuen? Das ist ja auch nicht wirklich immer der einfachste Job.
Ja, also als Sozialpädagogin in dem Fall ist mir natürlich wichtig, ein gut zugeschnittenes Angebot für die Zielgruppe vorhalten zu können, um auch wirklich die Menschen, die suchterkrankt sind und dann Bedarf an Hilfe zur Selbsthilfe haben, gut erreichen zu können, auf Augenhöhe zu sein, respektvoll mit den Menschen umzugehen, die teilweise jahrelang oder ihr ganzes Leben schon gesellschaftliche Ausgrenzung erfahren. Das finde ich sehr wichtig. Und andererseits finde ich es auch als Leitung, sage ich jetzt mal, oder überhaupt in der Suchthilfe sehr wichtig, immer wieder aufzuklären über das Thema der Abhängigkeit, weil das kann jeden treffen. Also man sucht sich das nicht einfach aus, abhängig zu werden, sondern es sind viele verschiedene Umstände, die damit reinspielen. Und ich denke, das ist ein gesellschaftliches Problem, das man da auf jeden Fall mit benennen muss. Und da immer wieder drüber aufzuklären, die Menschen, die abhängigkeitserkrankt sind, zu entstigmatisieren und Transparenz über und für unsere Arbeit zu schaffen, das ist mir sehr wichtig an der Arbeit und an den Aufgaben, die ich und wir haben.
Okay, also ich hätte jetzt noch mal eine ganz kurze Frage. Sie sind da ja mehr eingebunden in das ganze Thema. Jetzt, was sagen Sie denn dazu, dass jetzt sich zum Beispiel die Landesregierung in Bayern so stark gegen dieses Thema wehrt und sagt, Drogenkonsumräume sollen nicht eingerichtet werden und dass es quasi eben eher zur Sucht führt, anstatt dass es wirklich Hilfe bringt. Was sagen Sie denn dazu? Weil Sie kennen sich ja mit dem Thema besser aus als viele PolitikerInnen.
Hm.
Genau.
Ja, gute Frage. Also auch spannend, ja, sich dazu zu äußern. Ich glaube, fachlich ist es relativ eindeutig, wie man darauf reagieren kann, ehrlich gesagt. Also eine akzeptanzorientierte Arbeit in der Suchthilfe sieht eigentlich genauso aus, dass es eben auch Angebote in diese Richtung geben muss. Also die Angebotspalette muss viele Felder umfassen, von der Prävention über Beratung, Weitervermittlung, niedrigschwellige Hilfen, Kontaktladen und auch Konsumraum. Und ich könnte auch noch weitermachen und Drug-Checking aufzählen. Also ich finde, es sind einfach wichtige Bereiche und es ist eine ganzheitliche Aufgabe und ganzheitliches Angebot, das man da nutzen muss. Und zu sagen, wir erreichen dadurch junge Menschen und würden Erstkonsumierende erreichen, ist vielleicht ein Argument aus emotionalem Grund heraus oder aus einer emotionalen Perspektive, aber es ist fachlich einfach ganz klar zu widerlegen. Also es gibt mittlerweile seit über 20 Jahren Konsumräume in Deutschland und viele davon wurden evaluiert, viele Konzepte wurden evaluiert und keines davon zeigt eben, dass es dazu führt, dass Menschen zum Erstkonsum greifen. Und ich glaube, was immer wieder wichtig ist, festzustellen, ist, dass Deutschland einfach eine Konsumgesellschaft ist. Es gab schon immer Konsum und es wird immer Konsum geben. Und da irgendwie eine Trennung zu machen zwischen legalen und illegalisierten Substanzen, also warum ist völlig in Ordnung, Alkohol zu trinken und es ist gesellschaftlich so akzeptiert, aber bei anderen Substanzen macht man jetzt plötzlich eine Unterscheidung. Das finde ich nicht richtig und das finde ich fachlich auch nicht richtig. Deshalb kann ich nur noch mal wiederholen, ich finde es mehr als richtig und wichtig, sich auch den niedrigschwelligen Konzepten anzunehmen und Drogenkonsumräume zu eröffnen, um eben Überlebenshilfe und Schadensminimierung zu bieten, öffentliche Räume zu entlasten. Genau. Konsum gibt es trotzdem, also der findet weiterhin statt.
In einem Brief an Markus Söder plädiert der Münchner Bürgermeister Dieter Reiter von der SPD für einen solchen Raum und schrieb, Zitat, die Stadt München sieht sich zunehmend mit den Herausforderungen des illegalen Drogenkonsums und dessen negativen Begleiterscheinungen konfrontiert. Zitat Ende. Doch in naher Zukunft wird es erstmal wohl keinen Konsumraum in Bayern geben. Folgt man den Statistiken, werden die Zahlen der Drogentoten weiter steigen. Die Frage ist also, wie viele Menschen schlussendlich noch an den Folgen einer Überdosis ihr Leben lassen müssen, bevor sich Bayern auf eine Gesetzesänderung einlässt. Letztendlich ein Problem, mit dem sich die Landesregierung bald auseinandersetzen muss.